waren eigentlich in gewisser Weise sogar stolz. Heute 200 Kilometer ohne Essen, ohne Trinken.
Wahnsinn.
Und sind
ohne
dann,
Trinken sogar, ist ja irre.
Und sind dann ins zurückgekommen ins Hotel und haben dann noch so schlaue Tipps bekommen wie: Ess mal nochmal 2 Stunden nichts, damit der Körper nochmal nachbrennen kann.
Super. Ich habe gehört, du hast über 100 Rennräder. Mhm. Findest du, das kann man schon als materialaffin bezeichnen?
Ja, ist schon ein bisschen krank, ja. Man hätte ja, glaube ich, 5-mal Mailand San Remo gewonnen, wenn ich nicht beim 5. Mal zu früh gejubelt hätte.
Und herzlich willkommen. Es ist wieder Junk Miles Donnerstag. Heute eine sehr, sehr besondere Folge. Ich freue mich sehr, heute Erik Zabel als Gast begrüßen zu dürfen. Hi Erik.
Hallo.
Wobei du mir schon erklärt hast, auf Erik hörst du eigentlich gar nicht.
Ja, also seit mir fühlt jetzt 40 Jahren, sagt jeder Ete.
40 Jahre, Mann.
Und da hört man so auf Erik schon nur noch beim zweiten Zuruf.
Ja, das glaube ich. Wie kam es zu dem Spitznamen?
Eigentlich kam das in Ostberlin beim TSC Berlin auf der Sportschule im ersten Jahr. Hat jeder ein Fahrrad bekommen, Diamant-Stahlrad, und die wurden dann mit Initialien EZ. Und dann muss es so wirklich kurz nach dem Krieg einen Rennfahrer gegeben haben in Berlin, der hieß Ete Zawadzki. Und dann hat unser alter Mechaniker, der damals schon die Räder gemacht hat, der hat gesagt, ach, die Initialien hatte ich schon mal. Du bist jetzt Ete. Und dann habe ich den Fehler gemacht zu sagen, nee, der Spitzname fällt mir aber nicht. Und das hätte ich nicht sagen sollen.
Also du hast gesagt, du findest ihn doof. Und ja. Dann hat er gesagt, und super, dann ist es.
Gerade deshalb.
Du hast ja noch Glück gehabt. Das hätte dich schlimmer treffen können.
Stimmt.
Also Ete, herzlich willkommen hier im sehr, sehr warmen, sommerlichen Hamburg. Auch deswegen eine besondere Folge für uns. Wir ziehen nämlich mit unserem Studio um und es ist tatsächlich die letzte Folge, die wir mit dir hier heute in
Wohin
unserem...
Wohin geht's?
Wir nur ein paar Meter weiter. Oh. Wir bleiben in der Hamburger Innenstadt.
Okay.
So, was verschlägt dich nach Hamburg? Also natürlich in erster Linie dieser Podcast. Und weil du gerade hier bist, hast du auch noch die Cyclassics mitgenommen, ne?
So ungefähr. Ja. Also unsere beiden World Tour Teams, Alpecin de Koenig und Movistar Team, die fahren ja morgen mit am Sonntag bei den Cyclassics. Und ja, das ist natürlich immer so Pflichtveranstaltung, Deutsche World Tour Rennen. Da muss man als Ausrüster dann schon vor Ort Präsenz zeigen.
Ja, klar. Also unsere Canyon dann in dem Fall.
Ja, Canyon.
Ja. Zu deinem Einstieg bei Canyon kommen wir auf jeden Fall auch noch. Wir wollten uns heute einfach mal über dein Leben unterhalten, lieber Ete. Mhm. Wir machen jetzt, für alle, die denken, wir machen jetzt Tour de France 2025 Recap. Nein, machen wir nicht. Wobei wir beide uns jüngst auf der Tour de France gesehen haben und dort zumindest am Rande auch zusammen Rad gefahren sind.
Ja.
Und ich gelernt habe, wie man schnell Berge runterfährt. Ja, Ete, erzähl mal bitte, lass von vorne anfangen. Du bist geboren in Berlin.
Ostberlin in Lichtenberg, 1970. Und ja, bin dann so als Berliner Steppke da groß geworden.
Wann bist du aufs Rad gekommen?
10 Jahre später, 1980, im Dezember, also in der Off-Season, nachdem ich so ein bisschen mich durch verschiedene Sportarten durchprobiert habe, wie zum Beispiel Fußball oder Ringen. Und beim Fußball war ich talentfrei. Beim Ringen gab es in meiner Altersklasse nur 2 Sportler. Und ich habe immer gegen den anderen verloren. Das fand ich dann langweilig. Und ja, mein Papa war Amateur in der DDR, ist damals die Friedensfahrt gefahren und war 2-mal Studenten-Weltmeister. Also quasi so was wie heute Junioren-Weltmeister. Mhm. Im Mannschaftszeitfahren auf der Straße. Und der hatte in seinem Schrank hatte er immer so einen Schuhkarton mit alten Fotos und da war er fasziniert, die alten Fotos immer anzuschauen und irgendwann wollte er dann auch in Radverein.
Das heißt, das ging von dir aus, war jetzt gar nicht zwingend, dass er gesagt hat, du musst es auch machen?
Nee, das Einzige, was er damals gesagt hat, war, okay, pass auf, Radsport ist eine harte Sportart, da kennen mich auch die Leute hier in Berlin. Also wenn du es machst, dann machst du diesmal richtig.
Okay. Also nicht so wie Fußball.
Genau.
Ja, okay. Und wie ging es dann los? Im Winter, hast du gesagt?
Ja, so Hallentraining, Zirkeltraining. Und irgendwie hat mich sozusagen der Radsport-Virus vom ersten Tag angepackt. Und dann ein bisschen später im Frühjahr habe ich vom Verein ein Fahrrad bekommen, durfte das dann auch mit nach Hause nehmen. Und ja, die Gemeinschaft mit den anderen Fahrern und diese Zusammengehörigkeitsgefühl, irgendwie hat mich das getriggert. Und dann bin ich vom Radsport nicht mehr losgekommen.
Wann ging es dann los mit ersten Wettkämpfen?
Ja, direkt so im Winter hatten wir, weil wir eine Altersklasse 10 war das damals, 10, 11. Und weil wir, im Winter war ja Cross-Saison und weil es im Osten nicht so viel Material gab, mussten wir anstatt zu fahren, mussten wir Cross-Läufe machen. Und ja, da war ich eigentlich ganz gut mit dabei. Bin dann schon mal aufs Podium und im April ging es dann los mit der schwierigste Rennen des Jahres, Vereinsmeisterschaft. Und ja.
Was war das für ein Rennen?
So ein Rundstreckenrennen war das am Jahnpark ums Stadion. Und ja, war direkt mit am Podium und war super.
Cool.
Erfolgserlebnisse bringen ja dann noch eine Bindung.
Ja, klar. Gab es einen Moment, wo du wusstest, so das will ich wirklich machen? Also noch war es ja klar, du warst ein Kind und war ein Hobby, aber gab es da irgendwie so einen Aha-Moment oder so? Erstes Podium oder?
Ja, würde jetzt so gar nicht mich erinnern können an diesen einen bestimmten Moment. Mhm. Einfach die Vielseitigkeit. Also später dann, glaube ich, mit 13 durften wir dann halt auch Crossrennen fahren im Winter und wir hatten während der Sommermonate hatten wir jeden Mittwoch Olympiapreis auf der Bahn und wir hatten dann natürlich die Rundstreckenrennen, die Straßenrennen, also diese Vielseitigkeit, sich in allem ausprobieren zu können. Irgendwie war immer was Neues, jede Woche war und eigentlich, glaube ich, der Mix, der hat es gemacht.
Mhm. Und war das dann schon richtig hart mit 6, 7 Tage Training die Woche oder war das noch easy?
Ich glaube, das war zweimal die Woche Training und dann am Wochenende meistens ein Rennen. Wenn es mal viel war, dann war es irgendwie ein Doppelwochenende mit Samstag, Sonntag. Mhm. Aber jetzt, wenn wir da mal 2 Stunden am Stück Rad gefahren sind, dann war das, glaube ich, viel.
Okay. Mhm. Und wann ging das dann, wann zog es dann an? Wann wurde es dann... Wann ging es von der Schulkarriere in die Profikarriere über?
Also das war, eigentlich kann man sagen, der Moment, dass das Training dann wirklich ernsthaft wurde, war sicherlich der Übertritt von der Betriebssportgemeinschaft. Also ich fuhr damals für BSG Rotation Berlin und weil dann in Berlin wollten sie in der Schüler A, wollten sie dann einen ordentlichen Vierer zusammenstellen, dann bin ich sozusagen für die letzte Saison in so eine Renngemeinschaft zu Empor Berlin gewechselt. Und dann war in dieser Altersklasse 13 war so ein Selektionsprozess in die Nordbezirke, also Rostock, Schwerin, Neubrandenburg und Berlin. Mhm. Alles, was jetzt nicht Dynamo-Vereine waren, die wurden sozusagen, waren Einzugsbereich vom TSC Berlin, Turn- und Sportclub Berlin. Mhm. Und dann gab es ja so einen Selektionsprozess über Überprüfungswettbewerbe im, ich glaube, Oktober, Februar und Mai Überprüfung. Und da wurden von 120 Kandidaten auf 60 und dann auf 30 und dann am Ende auf 10 oder 11 runtersortiert. Und die 11, die sind dann auf den Sportclub gekommen. Und ab da war eigentlich dann so dieses DDR-Training, ging dann so mit 14 los, also Blocktraining, 3 Tage trainieren, 1 Tag frei und dann halt allgemeine sportliche Ausbildung ja, da, ab da wurde es ernst, so mit Sportschule, Internat und.
Das war gerade sagen, das war dann, das wurde dann gekoppelt.
Ja.
Okay, das heißt, das war dann, du hattest Training schon jeden Tag dann im Alltag mit drin?
Also das war wirklich so, dass wir eine Trainingsgruppe mit 8 Ausdauersportlern waren und 3 Kurzzeitleute von der Bahn, Sprinter. Dann hatten wir in unserer Trainingsgruppe einen eigenen Trainer für jeden Jahrgang ein. Also wir waren ja dann B-Jugend, Altersklasse 14, 15 und dann hatten wir den Jens Neye als Trainer für meinen Jahrgang. War dieses Sportschulsystem, das sozusagen auch Unterricht für, in unserer Klasse waren nur wir 11 Radfahrer und da wurde eigentlich auch der Unterricht nach dem Trainings- und Wettkampfplan angeglichen, sodass wir auch manchmal irgendwie 8 Uhr erste Stunde hatten, 8.45 Uhr war dann, oder nee, 7 Uhr ging es los, bis 7.45 Uhr und 8 Uhr war dann schon Abfahrt zum Training. Dann sind wir irgendwie 3,5 Stunden Rad gefahren und dann ging es ab 1:30 mittags wieder weiter mit der Schule. Also da wurde eigentlich alles so ein bisschen dem Sport untergeordnet.
Mhm. Toll, also was für eine Möglichkeit dann auch für dich damals als, wie war das für deine Familie?
Ach, das war eigentlich perfekt. Ich habe die Ausrüstung bekommen. Bahnrad, Straßenrad, Winterrad mit Schutzblechen. Dann gab es die Regelung, alle, die weiter als 10 Kilometer von der Sportschule und vom Internat weg wohnen, hatten Anrecht auf einen Internatsplatz. Mhm. Und wir sind dann irgendwann von Lichtenberg, unsere Familie, nach Marzahn, Berlin-Marzahn, in so einen Plattenbau gezogen. Und es waren irgendwie 10,8 Kilometer. Also hatte ich Anrecht auf so einen Internatsplatz. Und umso älter ich wurde, umso angenehmer war das. Dann konnte man natürlich im Internat mal sagen, ich schlafe heute zu Hause. Zu Hause konnte man sagen, ich schlafe im Internat. Also das war schon eine tolle Jugend.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Schön, dass du trotzdem so erfolgreich geworden bist. Ja. Bis zu welcher Klasse war das?
Also ich habe dann tatsächlich nach der Wende dann noch mein Abitur zu Ostbedingungen gemacht. Ich habe sozusagen einen Stempel vom Magistrat der Hauptstadt der DDR auf meinem Abitur. Das war allerdings die 14. Klasse. Also ich war einer der wenigen Schüler, der dann schon mit dem Auto zur Schule kam.
Ja, aber gemacht.
Ja.
Und wie fing dann so die richtige Profikarriere an?
Das war Ende 1992. Bin dann von Ost-Berlin nach Olympia Dortmund gewechselt, als Amateur noch. Bin dann noch 2 Jahre, 91 und 92, bei Olympia Dortmund gefahren. Mhm. Bin dann Nationalfahrer geworden für den BDR. Bin 92 Olympische Spiele in Barcelona Vierter geworden im Straßenrennen. Und trotz der Platzierung war es jetzt nicht so einfach, einen Profivertrag zu bekommen, weil damals gab es vielleicht pro Jahr 3 Amateure in Deutschland, die Profi werden konnten und ganz oft auch nur nach den Olympischen Spielen, weil man natürlich als Amateur auf diese Ziele hingearbeitet hat und ja, über Vermittlungen und gut zureden hat dann irgendwann Walter Godefroth mich zum Gespräch eingeladen nach Belgien und dann bin ich hingefahren und dann waren wir uns relativ schnell einig.
Sehr gut. Das war dann
Ende 92. Also meine erste Profilizenz habe ich im Oktober 92 gelöst, um das Dortmunder 6-Tage-Rennen als Profi dann zu fahren. Und das war dann auch mein erstes Profirennen.
Und war schon alles immer auf Sprint ausgerichtet zu der Zeit bei dir?
Es hat sich so entwickelt. Also tatsächlich war mein Schwachpunkt in den Schülerklassen der Sprint. Beziehungsweise die Schnelligkeit. Also es gab da einer dieser Qualifikationswettbewerbe war 200 Meter fliegend auf der Bahn und da gab es eine Normzeit und ich bin da regelmäßig an der Normzeit gescheitert und dann war halt schon so, dass sie oben an der Bande mussten sie 3 Leute platzieren, die mich richtig angebrüllt haben, dass ich vor lauter Angst Gas gebe und dann hat auch vielleicht der Zeitnehmer auch mal ein Zehntel zu früh gedrückt und dann habe ich die Normzeit irgendwie geschafft.
Sehr gut.
Habe mich ja, aber dann über auf der Bahn eigentlich übers Punktefahren habe ich mich dann so ein bisschen an die Schnelligkeit rangetastet.
Was ist passiert? Also wie kam es dann von einer muss den Zehntel früher drücken hinzu? Du hast es dann ja recht ordentlich noch hingekriegt.
Ja, ich würde sagen, die Gene haben sich dann irgendwann durchgesetzt. Ja. Und natürlich das Training. Also wir haben ja relativ viel damals schon dann so mit Intervallen trainiert. Erst eine Grundlage und dann diese Intervalle und auch Sprints und auch Sprint aus dem Stand zum Beispiel. Und insbesondere im Winter, zweimal die Woche Krafttraining. All die Sachen haben dann sicherlich irgendwie zum guten Ende geführt.
Was macht einen guten Sprinter eigentlich aus?
Ich glaube, die Fähigkeit, sich selbst gut einzuschätzen, zu wissen, wann ist ein Risiko noch vertretbar. Natürlich auch die Erfahrung, das Auge für die Situation, nennen wir das. Ja, und wenn man all die Sachen so entwickelt, dann glaube ich, hat man selbst, wenn man jetzt nicht der Schnellste und Stärkste ist, kann man durch eine optimale Positionierung und Einschätzung der Situation,
Timing, ne?
Timing, kann man auf jeden Fall immer aufs Podium fahren. Das heißt jetzt nicht, dass man jemand, der halt deutlich stärker ist und schneller ist, an dem wird man nicht vorbeifahren, aber man kann natürlich immer am Hinterrad Zweiter, Dritter werden.
Ja, genau, und muss ja trotzdem aber zur richtigen Zeit die richtigen Lücken auch wahrnehmen. Und du sagst ja auch gerade so, dass das Auge auch für Risiko haben. Du hast dich ja nie so richtig ernsthaft verletzt, ne? Also wenn wir jetzt mal so unsere Schlüsselbeinbrüche miteinander vergleichen, müsste man denken, dass ich mal Profi-Radfahrerin gewesen wäre. Dem ist leider nicht so. Wobei ich sagen kann, dass ein Bruch auch beim Fahrradfahren passierte, auf dem Weg zur Arbeit. Du hast dir nie was gebrochen.
Doch, ich habe mir einmal das Fersenbein gebrochen, bin da allerdings als Aktiver. Bin da allerdings bei uns zu Hause die Dachbodentreppe runtergefahren.
Nicht auf dem Rad, ne?
Nee. Also,
aber das zeigt ja, ich meine, bei manchen Unfällen und Stürzen kann man es ja auch wirklich dann nicht ändern, gerade bei so Massenkaramoulagen, aber es zeigt ja dennoch, dass du offensichtlich ein sehr gutes Auge hattest immer.
Ich glaube, vor 3 Jahren oder so, da gab es in Belgien gab es mal eine Studie zu Stürzen im Radsport. Mhm. Und da habe ich dann tatsächlich für die Rennen, die ich gefahren bin und die Verletzung oder Stürze, war ich irgendwie bei den Top 5 von den Leuten, die selten gestürzt sind.
Aber die selten, genau, ja.
Und dann hatten die mich kontaktiert und haben gesagt, hör mal, uns ist aufgefallen, in der Statistik bist du relativ weit vorne, kannst du uns was dazu sagen? Und dann habe ich eigentlich... Ich sagte, ja, wisst ihr, ich bin mal als Junior böse gestürzt und habe mir da echt wehgetan. Und dann habe ich für mich selber entschieden, nee, das mache ich nicht mehr. Das,
so einfach.
Das ist unangenehm.
Ja, hattest du dir da richtig wehgetan, oder?
Ach, ganz ehrlich, man ist als Radfahrer, glaube ich, nicht davor gefeit, zu stürzen. Und jeden erwischt es so, glaube ich, statistisch mindestens einmal im Jahr. Mhm. Und wenn man nur an einer Kreuzung nicht aus der Pedale kommt und umfällt, und dann sind meistens dann kurioserweise die Stürze, die größten Verletzungen haben, weil man dann so ein bisschen wie so ein nasser Sack umfällt.
Ja, saublöd.
Und manchmal rutscht man mit einer 70 aus der Kurve und hat vielleicht bis auf die Klamotten hat gar nicht viel. Das kann man einfach nicht einschätzen. Mhm. Das Risiko fährt immer mit.
Wann bist du das letzte Mal gestürzt?
Ganz doof dieses Frühjahr, in der Woche vor der Flandern-Rundfahrt, bin ich einfach, hatte lange nicht geregnet, wahrscheinlich so ein bisschen Sand und Staub auf der Straße, und ich wollte unbedingt eine Kurve noch bei Grün nehmen und bin einfach zu schnell rein und bin weggerutscht. Hatte noch Reifenschaden, wusste jetzt gar nicht, kam der Reifenschaden durch den Sturz oder hatte ich Reifenschaden und bin deswegen gestürzt. Aber das war echt blöd, und über so eine Sachen ärgert man sich natürlich immer dann.
Aber nichts Schlimmes passiert?
Nö, die üblichen Stellen, Knöchel, Knie, Hüfte, Ellbogen.
Okay, ja, das ist
also doof. Nur ein bisschen Tapete ab.
Okay. Dann kommt ja auch neue Tapete wieder dran. deine richtige Profikarriere oder der Kern, als auch die vielen grünen Trikots geholt hast während der Tour de France, das war, wann fing es an? 1994?
War meine erste Tour, ja. Mhm. War meine erste Saison. Mhm. Als Neuprofi haben sie mich verständlicherweise noch nicht mitgenommen zur Tour. Und im Nachhinein muss ich sagen, war ich selbst 94 für die Aufgabe Tour de France wahrscheinlich noch nicht reif. Also bin leider irgendwie in 15. Etappe, von der 14. auf die 15. bin ich krank geworden, Magen-Darm, und hatte wirklich nur noch Pudding in den Füßen und musste dann ganz erbärmlich aussteigen und in Schlusswagen, und war, glaube ich, einer der Tage, wo in der Geschichte der Tour de France die meisten Fahrer ausgestiegen sind. Da sind, glaube ich, an dem Tag fast 30 Fahrer ausgestiegen. Zumindest so in meiner Erinnerung. Mhm. Und da ging ein Virus durchs Feld.
Hatten die alle Magen da?
Und die hatten, war furchtbar. Also der Schlussbus, der musste alle 3 Kilometer anhalten, weil irgendeiner raus musste, sich übergeben oder Schlimmeres. Bis der an der Verpflegung dann der Busfahrer gesagt hat, so, das reicht mir jetzt, da sind eure Teamfahrzeuge, seht zu, wie, dass die euch wegbringen. Da hatte der, normal ist ja nicht erlaubt, wenn du raus bist, musst du ja sozusagen die peinliche Erfahrung machen, den ganzen Tag in diesem Schlussbus hinter dem letzten herzufahren. Aber da hat selbst dann der Busfahrer gestreikt.
Ja.
Und ich glaube heute noch, dass da wirklich ein Virus durchging und alle Fahrer, die nicht stark genug mehr waren nach in der dritten Woche, dass sie die einfach hingerafft hat.
Ja, ja gut, klar. Das Immunsystem ist ja auch wahrscheinlich bei jedem dann schwer angeschlagen und nicht mehr ganz so.
Ich glaube, ich war einfach nicht bereit, körperlich, auch vielleicht mental, für die Aufgabe Tour de France.
Also es war 94.
Genau.
Und wie ging es dann weiter die nächsten Jahre?
Ja, bin nie wieder ausgestiegen bei der Tour. Sehr gut. Das war so eine Erfahrung, dass ich mich auch über mich selber so geärgert habe, dass ich die erste Tour de France nicht geschafft habe.
Aber wieso über dich? Hättest du ja nichts anders machen können, oder?
Nö, aber man denkt sich ja doch, gibt ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder sagt man, okay, ich bin krank geworden, ja, kann man jetzt nichts dran ändern.
Ja.
Oder man sagt sich, ja, warum bin ich krank geworden? War ich vielleicht nicht stark genug, war ich nicht gut vorbereitet oder nicht gut genug. Und das war eher so bei mir der Fall. Und das war so eine heilsame Erfahrung, dass ich gesagt habe, okay, das passiert mir nie wieder. Ich muss einfach dem Wettbewerb als Profi, sei es ein Klassiker, sei es ein Monument, sei es Tour de France oder eine Grand Tour, muss ich einfach demnächst mehr Respekt entgegenbringen. Mhm. Also die Aufgabe akzeptieren. Mhm. Und das kann ich eigentlich nur, wenn ich besser vorbereitet dahin komme.
Das ist ja spannend. Das heißt, was hat sich geändert dann im Training auch von 94 auf 95?
Vieles. Also ich hatte halt, muss ich sagen, ich hatte gute Trainer, sei es in den Schülerklassen, dann später auf dem Sportclub. Und ich hatte aber meinen letzten Trainer mit 20. Und seitdem ich dann bei Olympia Dortmund war, hatte ich sportliche Leiter, hatte sozusagen die Erfahrung aus der DDR und hatte dann mit Gregor Braun und mit Hennes Junkermann dann bei Olympia Dortmund ehemalige Radprofis, die irgendwie das ganze Thema Radsport und wie man sich vorbereitet aus einer ganz anderen Sicht dargestellt haben. Und ich habe eigentlich von beiden Seiten versucht, so für mich das Beste daraus zu ziehen. Mhm. Und bin damit sicherlich ganz gut klargekommen, obwohl ich natürlich mit dem Wissen von heute weiß, dass wir auch, oder dass ich auch ganz, ganz viel verkehrt gemacht habe. Sei es Ernährung, sei es Trainingsmethodik. Aber irgendwie war ich immer davon überzeugt, dass es gut ist, was ich mache und was ich trainiere. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der heutzutage viel zu sehr Nichtbeachtung findet oder unterschätzt wird. Weil ich glaube, wenn man vom Kopf her, von seiner Mentalität davon überzeugt ist, dass man sich top vorbereitet hat, dann spielt der Kopf so eine große Rolle.
Ja, klar.
Selbstbewusstsein und.
Du meinst, so mentale Stärke hat zu wenig Bedeutung heutzutage im Training?
Ja.
Ja.
Ja, also ich glaube, es ist heutzutage zu sehr daten- und faktenorientiert. Und was ich, glaube ich, ganz gut konnte, war so diese auf diese innere Stimme zu hören. Also natürlich haben wir dann auch angefangen mit damals diese Polar Herzfrequenzmesser, Pulsuhr. Dann später, ich glaube 1998, hatte ich meinen ersten SRM Wattmesser. Mhm. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich es immer nur wie ein Fahrradtacho benutzt.
Ja.
Also wenn ich dann vom Training nach Hause kam oder im Wettkampf damit gefahren bin, da habe ich drauf geguckt, hab, 200 Kilometer, 4800 Kilokalorien verbrannt, so und so viel Durchschnittswert. Oh, war bestimmt ein gutes Training. Aber ich wusste nicht wirklich, was ich da mache.
Du bist nicht während des Trainings, also nicht wie man es heute machen würde, dass du Intervalle nach Watt fährst.
Nee, also ich bin auch vielleicht auch deshalb relativ lange aktiv gewesen, weil ich habe es gehasst, im Training Intervalle zu fahren. Also ich bin ja lieber ein Rennen gefahren, deswegen bin ich auch einer der Fahrer, der immer viele Renntage hatte pro Saison. Mhm. Weil ich dachte immer, wenn ich mir schon wehtun muss, dann kann ich es ja auch mit einer Startnummer am Trikot machen. Dann muss ich ja nicht irgendwie Intervalle fahren für.
Ja, vernünftig. Du sagtest vorhin, du hast wahrscheinlich auch viel falsch gemacht. Was würdest du anders machen heute? Also jetzt rein auf so Training und so bezogen damals? Im Nachhinein ist man ja auch immer schlauer.
Ja, also
5 Euro ins Phrasen.
jetzt mal ganz unabhängig von der Frage, dass ich ja in Profi-Radsport reingekommen bin, wo wir heute wissen, dass systemisches Doping flächendeckend übers Fahrerfeld verbreitet war und dass ich mit dem Wissen von heute mir natürlich gewünscht hätte, dass ich in einer anderen Zeit Radprofi hätte sein können, vielleicht heute.
Mhm.
Was aber eigentlich für mich selber jetzt nichts damit zu tun hat, dass ich weiß, dass ich Täter und Opfer gleichzeitig bin.
Ja, klar.
Und das lässt sich aber sozusagen, das Rad der Zeit lässt sich ja nicht zurückdrehen. Das,
nee.
Das ist halt jetzt einfach Bestandteil auch von meiner Vita. Jetzt mal dieses ganze Thema außen vor lassen.
Ist ja auch sehr ausführlich überall aufgearbeitet worden.
Ja, stimmt. Würde ich aber denken, mit dem Wissen von heute, also gerade, wir haben ja wirklich ernährungstechnisch, glaube ich, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Also wir haben zum Frühstück so viel gegessen, wie wir konnten und haben dann beim Training nichts gegessen und nichts getrunken. Und waren eigentlich in gewisser Weise sogar stolz, heute 200 Kilometer ohne Essen, ohne Trinken.
Wahnsinn.
Und sind
ohne
dann,
Trinken sogar, ist ja irre.
Und sind dann ins zurückgekommen ins Hotel und haben dann noch so schlaue Tipps bekommen wie: Ess mal nochmal 2 Stunden nichts, damit der Körper nochmal nachbrennen kann.
Super.
Und bei allem, was man heute weiß, war dann natürlich das Verkehrteste, was man machen konnte.
Ganz komisch, dass so ein Körper dann so einen vorbeischwirrenden Magen-Darm-Virus irgendwie sich schnappt.
Ja.
War krass eigentlich, wenn man so überlegt, ne, dass trotz dessen auch so Leistungen dann erbracht werden konnten überhaupt. Ich meine, heute ist es ja das extrem andere. Das ist ja wirklich alles, hast ja gerade auch schon angesprochen, alles nach Zahlen, Daten, Fakten. Man guckt irgendwie, wie man geschlafen hat, bevor man man guckt auf irgendwelche Schlafdaten, bevor man überhaupt mal das erste Gefühl hat dafür, wie fühle ich mich denn überhaupt und wie habe ich geschlafen. Es ist ja, wird ja alles minutiös durchgetrackt. Bist du froh, dass es damals nicht so war oder glaubst du, das hätte dich dennoch weitergebracht, wenn es datenlastiger gewesen wäre?
Also wahrscheinlich macht es ja heute auch keiner gerne,
ja.
Dieses datenbasierte Leben. Aber es ist natürlich jetzt Teil dessen, wie man sich als Profi zu verhalten und wie man zu leben hat. Ich muss sagen, ich habe unheimlich viel gelernt durch meinen Sohn. Der ist ja dann später auch Radprofi gewesen, ist jetzt mittlerweile nicht mehr aktiv.
Ja, ist relativ, mit wie vielen Jahren ist er ausgestiegen?
Rick? 31.
Relativ früh, ne?
Ja. Also er war allerdings nur 13 Jahre Profi. Also,
ja, okay. Hat auch du mit 38, oder?
Bist ja. Du? Ja. Ja. Ich war ein bisschen mehr als 16 Jahre Profi. Also so viel. Oder,
ja, stimmt. Gar nicht so ein großer.
Wenn man jetzt vielleicht bei Rick sogar noch diese zwei Devo-Jahre bei Rabobank abzieht, dann war er auch 11 Jahre Profi. Also ich glaube, da gibt es sowieso gar kein richtigen Zeitpunkt. Mhm. Ich glaube, jeder spürt selber, wenn es für ihn Zeit ist, zu gehen,
ja,
als Aktiver. Aber ich wollte sagen, ich habe halt so die ersten Jahre, als er dann anfing, war ich natürlich auch in meiner Gedankenwelt gefangen und habe dann gesagt, dann solltest du so machen oder so. Und ich habe dann gerade durch ihn, weil er hat ja viele Trainer gehabt und hat Ernährungsberater gehabt und viele Jahre habe ich gar nicht verstanden, was er da macht und habe immer gedacht, er müsste doch eigentlich anders trainieren oder müsste. Aber ich habe gesehen, dass die halt dann deutlich schneller fahren, als wir es sind. Also Rick war jetzt vielleicht von seinen Ergebnissen nicht der erfolgreichste Profi, aber also ich konnte gar nicht mehr mit ihm trainieren. Also wenn er trainiert hat, ich fahre ja nur Fahrrad, aber für mich war das halt ständig weit über meinem Limit. Und wohlgefühlt habe ich mich dabei auch nicht, weil ich mich so quälen musste. Und dann merkst du natürlich durch diese Erfahrung, ey, die fahren schon schnell. Die fahren schon schneller als wir damals.
Sie richtig machen.
Also die machen einiges richtig.
Ja. Mhm. Und das glaubst du, dass es, gut, aber Equipment hat sich ja auch, also klar, Daten, was ist es? Ernährung ist wahrscheinlich sehr viel gezielter und individueller abgestimmt.
Also ich kann mich erinnern, Rick, da teilweise im Training hat der so ein Tape genommen, hat es aufs Oberrohr geklebt und hat sich dann sozusagen minutiös die Intervalle aufgeschrieben, wie lange, welche Pausenzeit. Und da war das ganze Oberrohr voll. Also jetzt, das hatte mit der Art zu trainieren, wie ich es gemacht habe, gar nichts mehr zu tun. Also da war wirklich alles effektiv durchgetaktet. So im Gegensatz dazu sind wir wirklich nur Fahrrad gefahren.
Ja.
Und die heute muss ja alles irgendwie Sinn machen.
Ja, gut, und das ganze Material ist natürlich auch nochmal anders, leichter. Das
Material habe ich ja
schneller,
auch heute.
Schneller, also, nee, klar, heute, aber jetzt im Vergleich zu früher, weil du sagst, die fahren heute auch viel schneller. Es ist ja nicht nur Ernährung und es wird nicht nur das Intervalltraining sein.
Es ist komplex natürlich.
Ja.
Und sobald vielleicht in jedem Bereich 3-5% Entwicklung drin sind, ist das Ergebnis natürlich dann exponentiell.
Mhm. Ja, total. So, wann hast du dann, um nochmal kurz auf einen sehr, sehr wichtigen Teil in deinem Leben zurückzukommen, wann hast du dein erstes grünes Trikot gewonnen?
96 bei der Tour.
Ja.
Es war die Tour, die Bjarne Riis gewinnt vor Ulle.
Mhm.
Und ich glaube, wir haben auch die Mannschaftswertung gewonnen. Und auf dem Weg nach Paris einige Etappen. Ich glaube, ich selbst habe, glaube ich, 3 gewonnen in dem Jahr. Das war schon ein außergewöhnliches Jahr.
Ja, Wahnsinn. Was war größer, der Druck von außen oder der, den du dir selbst gemacht hast? Vielleicht sagst du auch, du hast dir gar keinen Druck gemacht, aber es würde mich wundern.
Offen gesagt, während dieser 96er Tour war es ja auch noch so, dass wir wirklich eine Woche vor der Tour hatten wir Deutsche Meisterschaft und wir sind 1.-7. geworden von unserem Team. Und dann kam ein Vertreter von der Deutschen Telekom, hat in, ich meine, es war Metzingen, hat im Rathaus irgendwie so einen Sitzungssaal gemietet. Und dann mussten wir alle nach dem Rennen in diesen Sitzungssaal. Und der hat uns dann erklärt, dass die total unzufrieden sind mit dem Saisonverlauf und dass sie so viel Geld ausgeben für dieses Rennradteam und wir fahren nur hinterher. Und Wenn sich jetzt nicht dramatisch in der zweiten Saisonhälfte ergebnisorientiert was ändert, dann ist zum Jahresende das Engagement beendet. Und Da waren wir natürlich erstmal schon so ein bisschen überrascht und vom Kopf gestoßen. Und dann kam halt diese Tour, die...
Im gleichen Jahr.
Ja, eine Woche später.
Ja.
Und dann war der auf einmal der Erfolg da. Und dann hieß es zum zweiten Ruhetag, ach übrigens, Telekom macht weiter und jetzt können wir uns mal über Verträge unterhalten, Verlängerung. Und das war schon krass. Also wie es jetzt vielleicht viele denken, dass der Team Telekom immer so eine Erfolgsgeschichte war, so war es eigentlich in den ersten Jahren nicht. Also wir sind natürlich auch nicht so gut gefahren in den ersten Jahren und so mit 96 war dann auf einmal der Erfolg da. Und den haben wir jetzt aber, um zur Frage zurückzukommen, vor Ort ja gar nicht so mitbekommen. Natürlich hat man dann registriert, Alpen und Pyrenäen waren deutlich mehr dänische und deutsche Fans. Und letzten Endes bist du ja dann aber, heute würde man sagen, bist du in deiner Bubble.
Was ja vielleicht auch ganz gut ist, ne? Also heutzutage werden ja alle... fahren durchs Ziel und können sich eine Minute später auf ihrem iPhone angucken, was auf Social Media los ist, was ja den Druck wahrscheinlich nochmal größer macht. Vor allen Dingen, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist und man nicht gefeiert wird.
Also ich weiß jetzt 96, weiß ich nicht mehr so. Ich glaube, da hatten wir schon ein Wohnmobil. aber die ersten Jahre bei der Tour hatten wir ja noch nicht mal irgendwie ein Wohnmobil oder einen Bus oder so, sondern wir hatten einfach nur unsere Kombis und man muss sich vorstellen, wie es heute beim Amateurrennen ist. Dann wurden die Campingstühle dahingestellt, die Klappe vom Kombi war offen und dann hat man sich sozusagen so die belgische Katzenwäsche, so ein bisschen Waschalkohol, hat man sich da eben auf der Straße kurz sauber gemacht oder wurde sauber gemacht und hat sich irgendwie ein T-Shirt angezogen. Und 96, ich glaube, wir hatten da schon ein Wohnmobil. Aber so Social Media gab es ja gar nicht.
Ja, nee,
wir hatten zwar auch Handys zum Beispiel, aber da hat ja kaum einer mit telefoniert, weil damals waren ja noch, wir haben natürlich die Karte und uns Telefon umsonst bekommen, aber mussten natürlich selber die Einheiten bezahlen. Und deswegen hat man ja vielleicht irgendwie so einmal am Tag, hey, hallo, mir geht's gut, tschüss, ja. Zu teuer.
Ja.
Und das war insofern war das schön, weil wir haben gar nicht mitbekommen, was da gerade passiert. Das erste Mal, glaube ich, sind wir aufgewacht in Paris bei dieser Tour d'Honneur nach der Zielankunft und am nächsten Tag war in Bonn Empfang und da war der ganze Marktplatz voll und so richtig konnte gar keiner umgehen von uns mit der Situation, dass auf einmal die Leute unseren Namen kannten oder ähnliches.
Ja, das muss ja Wahnsinn gewesen sein. Also die Veränderung einmal auch für dich persönlich, aber auch nochmal zurück zu dem Druck. Auch weil wir ja vorhin, hattest du ja selber gesagt, so, ne, auch dieses, dass man mental stabil ist, auch für sowas muss man ja mental stabil sein. Hast du dir mit dem wachsenden Erfolg mehr Druck selbst gemacht oder mehr Selbstsicherheit gewonnen oder beides?
Nee, also... Bei mir war es eigentlich eher so, umso älter ich wurde, umso mehr wurde Druck auch eine Belastung. Vielleicht noch nicht mal so sehr der Druck von außen, weil der ist ungesund. Aber ich war eigentlich auch immer so ein Typ, dass ich mir selber unheimlich viel Druck gemacht habe. Und es ist ja eigentlich gut. Es gibt natürlich wahrscheinlich bei vielen Sportlern da so einen Kipppunkt, dass du dir selber Druck machst. Diesen inneren Druck, der eigentlich gesund ist. Man könnte es auch Ehrgeiz nennen.
Ja.
Und wenn du aber irgendwann erfolgreich bist, dann kommst du in diese Situation, dass erfolgreich werden ja schon schwierig ist, aber Erfolg zu wiederholen ist nochmal deutlich schwieriger. Und wenn du irgendwann erkennst, du machst es gar nicht mehr für dich, sondern du machst es, um vielleicht eine Erwartungshaltung zu befriedigen, dann wird es ungesund. Und ich glaube, das haben ganz, ganz viele von uns haben dazu spüren bekommen, wie schwierig das ist, einen gesunden Druck für sich selbst aufzubauen, ohne dass es dann in eine negative Sache umschlägt.
Hattest du jemanden an deiner Seite, mit dem du über sowas reden konntest? Also wie so ein Mentor oder sowas in der Art?
Also ich muss sagen, wenn sowas war, dann habe ich meistens mit meiner Frau darüber geredet.
Mhm. Mhm. Und die konnte dir gut helfen oder das mit abfedern?
Ja, die konnte da halt auch super einordnen.
Mhm. Das, klar, weil die dich natürlich auch gut und lange kannte.
Ja, das als Profisportler siehst du dich ja immer als Mittelpunkt des Universums und denkst, die ganze Welt dreht sich nur um dich. Und wenn du dann aber Familienvater bist und so wie jetzt in dem Fall hast einen Sohn mit Rick und hast eine Ehefrau und hast einen Hund, dann sind natürlich viele Probleme, die für dich als Radprofi elementar wichtig sind, sind aber für so eine Familie völlig gaga.
Ja.
Und ist natürlich auch gut, wenn man da jemanden hat, der dann das Verhältnis wieder so ein bisschen einordnet.
Ja, das glaube ich. Wir, die erfolgreichen Jahre waren ja dann einige am Stück. Was würdest du sagen, was war für dich persönlich so das, wenn man das so sagen kann, dein prägendstes Jahr oder das?
Ich glaube, 2001 war sicherlich so, da war ich 31 dann, war sicherlich so für mich das beste Jahr. Und kurioserweise ist es aber so, dass wenn ich heute zurückdenke, oder anders gesagt, man sagt ja immer, man vergisst die schlimmen und schlechten Dinge und kann sich gerne an die guten erinnern. Bei mir ist, wenn ich jetzt daran an Erfolg denke, ärgern mich eigentlich nur die Sachen, die ich nicht erreicht habe oder wo ich denke, das hätte ich schaffen können, wenn ich nicht einen Fehler gemacht hätte.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, man hätte ja, glaube ich, 5-mal Mailand San Remo gewonnen, wenn ich nicht beim 5. Mal zu früh gejubelt hätte und den Sieg verjubelt habe. Bin dann 2. geworden.
Weil dann noch einer vorbei.
Genau. Oskar Frehre hat ja sowieso einen extremen Zug zur Linie gehabt als Sprinter. Und war Alessandro Petacchi damals der große Favorit. Ich war an seinem Hinterrad und war eigentlich schon fein damit, Zweiter zu werden, weil für mich war eigentlich ausgeschlossen, dass ich ihn auf der Zielgeraden schlagen könnte. Und als ich dann aber auf einmal im Sprint auf Schaltungshöhe, auf Tretlagehöhe, auf Vorderradhöhe war und dann vorbeifuhr, war so ein bisschen Chaos bei mir, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und noch dazu war einer der wenigen Tage, wo ich mal mit Funk gefahren bin und hatte dann im rechten Ohr sozusagen auch noch den Kopfhörer und hatte den aber zugetaped, damit er nicht rausfällt und war dann sozusagen so ein bisschen blind auf der rechten Seite und der Oscar, der kam dann rechts vorbei und ich habe den eigentlich erst wahrgenommen, normal spürst du ja, wenn da jemand ist, aber ich habe wirklich erst wahrgenommen, als es dann zu spät war, als ich dann schon die Hände Richtung Jubeln vom Lenker genommen habe und er kam dann irgendwie nochmal mit 3 km Geschwindigkeitsüberschuss an mir vorbei. Das ist eine Sache, muss ich sagen, zum Glück habe ich es 4-mal gewonnen, das Rennen. Wenn ich es jetzt nie gewonnen hätte und hätte so den Sieg dann verschenkt oder verjubelt, ich glaube, das wäre echt ein Problem für mich. Mhm. Aber so denke ich halt nur dran, dass es schade ist.
Ja, verständlich. Vor allem, wenn man dann Aufnahmen wahrscheinlich davon im Nachhinein sieht, von vorne so und sich ärgert. Gibt's noch, hast du noch so ein Beispiel, wo du sagst?
Oh. Ich war 2-mal Vize-Weltmeister, Straßenrennen, 1-mal Dritter. Wo ich Dritter war und wo ich in Lissabon 5. war ich wahrscheinlich sogar dichter am Sieg als bei den beiden Vize-Weltmeistertiteln, obwohl sich das kurios anhört, aber das eine Mal habe ich halt, das war 2001 dann eigentlich mein besten Jahr und dann bin ich auf die Zielgerade und war überraschenderweise noch in der ersten Gruppe mit bei und alle Fahrer, die da mit mir waren, die hätte ich glaube ich an jeden x-beliebigen Tag geschlagen und als ich dann da letzten Kilometer gefahren bin, dachte ich so, Jungs, heute ist mein Moment. Und dann, also ich lief alles super, Erik Decker war vor mir, der hat einen langen Sprint gefahren. Und ich dachte, ja, fahr mir mal ruhig an, den Sprint, danke. Und als ich dann ansetzen wollte, habe ich Krämpfe bekommen. Und bin dann nicht mal bei Erik Decker vorbeigekommen. Und dann sind noch 3 andere an uns vorbei. Und das war so vom Moment her, weil das Erlebnis war so wie ein bisschen sterben.
Oh.
Das sind so Sachen, die, also die beschäftigen mich eigentlich mehr als die Erfolge.
Wirklich? Mhm. Und was war dein, ich frage trotzdem, was war dein schönster Erfolg?
Also der schönste war sicherlich dieses Glücksgefühl beim ersten Mailand San Remo Sieg, mhm. weil
wann war das?
Ist, 97. Mhm. Weil San Remo ist halt eins der Radsportmonumente und ich hatte auch das Glück, sofort als Neuprofi 93 zu fahren und habe mich sofort in diese Rennen verliebt, obwohl ich da irgendwie 96. geworden bin und war abgehängt. Aber diese ganze Atmosphäre da, frühmorgens Start am Stadtrand von Mailand, so ein bisschen grau, düster und dann fährst du Richtung Mittelmeer, oben über den Tocchino-Pass und fährst da durch einen Tunnel und hast vorher noch so, ja, graue Po-Ebene und danach hast du auf einmal wolkenfreier Himmel und guckst aufs Mittelmeer. Das ist wirklich so, als wenn du fühlst, genau jetzt fahre ich im Frühjahr, im Frühling rein.
Ja.
Durch den Tunnel und dann fährst du die ganze Zeit da an der Riviera, Richtung Blumenriviera, San Remo. Einfach ein traumhaft schönes Rennen.
Mhm.
Und hätte nie gedacht, dass ich da überhaupt mal aufs Podium fahre. Und dass der Moment dann, wenn du realisierst, okay, ich habe jetzt gerade Mailand San Remo gewonnen, gegen die besten Rennfahrer der Welt, beim Rennen, wo wirklich so viele Fahrertypen auch erfolgreich sein können. Also da kann ein Sprinter gewinnen, da kann ein Finisseur gewinnen, da kann ein Ausreißer gewinnen, da kann ein ganz großer GC-Fahrer gewinnen. Und natürlich dann auch das erste große Rennen in Italien des Jahres. Damals war ja Italien noch die absolute Radsport-Mutternation.
Ja.
Also das war dieser Moment, dann zu realisieren, ist das jetzt gerade wirklich passiert? Dann muss ich sagen, ist hängen geblieben. Und dann vielleicht auch 2001, da habe ich den Gesamtweltcup gewonnen. Der war sicherlich sportlich das Schwerste,
mhm.
wo ich am meisten für arbeiten musste.
Wo war der?
Das waren, sagen wir mal, die 10 größten Eintagesrennen, also alle 5 Monumente,
mhm.
plus Zürich damals, Metzgete, Cyclassics Hamburg, Paris-Tours.
Mhm.
Und diese 10 Rennen hatten quasi so eine eigene Gesamtwertung.
Ah, okay, und das zusammen zählte dann als Wert. Okay.
Und war damals sozusagen, was heute die World Tour ist.
Mhm. 2001.
So vom Stellenwert, genau.
Ja. Du bist bis 2008 gefahren, richtig? Mhm. Hast du immer so gedacht auch, dass es so ein Alter ist, in dem du, was sagtest du gerade, wie alt warst du?
Mit guten 22 Profi geworden.
Okay.
Und hab dann mit 38 aufgehört, nach so 16, ein Drittel Jahren als Profi.
Und hattest du dir das immer auch so ungefähr gedacht oder wodurch wurde der Ausstieg bei dir ausgelöst oder hast du selber entschieden?
Ausgelöst hatten dann natürlich auch die ganzen Doping-Enthüllungen.
Klar.
Weil die letzten anderthalb Jahre, die waren dann nicht mehr schön. Mhm. Also sie war echt eine Belastung. Und manchmal hat es sich so ein bisschen angefühlt, als wenn ich wie so ein Beamter zur Arbeit gehe. Das muss ich sagen, ist sicherlich auch einer der Preise, die ich selber da quasi für die Fehlleistung zahlen musste. Im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich lieber spontan aufgehört.
Mhm.
Einfach irgendwie so nach dem letzten großen Erfolg, wo du spürst, das war jetzt, das ist nicht mehr wiederholbar.
Ja.
Dann einfach zu sagen, okay, ciao.
Wann wäre das gewesen? Also wenn du den Teil zurückdrehen könntest, dass du sagst, du hättest dein eigenes Profi-Ende, könntest du das nochmal rückterminieren? Wann wäre das ein gutes Rennen gewesen, um aufzuhören?
Also ich bin 2006 in Salzburg Vize-Weltmeister geworden, mhm. im Straßenrennen hinter Paolo Bettini. Und hätte da gerne gewonnen und habe dann auch blöderweise bei der Pressekonferenz gesagt, okay, weil die mich gefragt haben, wie gehst du jetzt emotional mit dem zweiten Platz wieder Vize-Weltmeister, wie gehst du damit um? Und dann habe ich gesagt, ach, ich hätte so gerne heute gewonnen, weil dann kann ich euch sagen, hätte ich jetzt sofort aufgehört. Mit dem Trikot in der Hand.
Ja.
Und Da habe ich dann auch riesen Ärger bekommen vom Rennradteam, weil da hatte ich ja noch 2 Jahre Vertrag.
Ja.
Und die haben dann gesagt, ja, wie kannst du sagen, du hörst dann auf? Und ich dachte, ja, war irgendwie, ich habe einfach das ausgesprochen, was ich gerade gefühlt habe.
Ja. Und glaubst du, du hättest es wirklich gemacht?
Ja.
Ja, das ist cool. Mhm. Ich würde total gerne mit dir, und ich bitte alle lieben Hörerinnen und Hörer zu verzeihen, dass es gibt so, so viele tolle Themen, die man mit Ethel besprechen kann. Wir können leider nicht in alle ganz tief reingehen. Wir haben uns neulich, als wir zusammen Fahrrad gefahren sind, mal über das Thema Ausstieg unterhalten. Weil wir ja auch Beispiele gesehen haben. Ne? Ulle hat sich ja kein Geheimnis schwer getan. Du scheinst es gut hingekriegt zu haben. Wir haben darüber gesprochen, wie schafft man es eigentlich, dass man nicht nach Beendigung seiner Karriere, und das war natürlich auch bei dir, auch durch diese ganze Doping-Geschichte natürlich auch irgendwie ein Ende, was man sich hätte schöner vorstellen können. Aber wie ging es dir 2008, als du aufgehört hast?
Also für mich war das ja alles sehr geplant dann. Also war klar, 2008 läuft der Vertrag aus, Ende 2008 wird meine letzte Saison. Und das war eigentlich so, das ganze Jahr war so... So ein Abschied auf Raten. Also bei jedem Rennen, vor allem bei den Rennen, die ich gerne gefahren bin, war mir natürlich klar, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich zu dem Rennen hinfahre, dass ich das Rennen fahre, dass ich danach wieder nach Hause fahre. Dann hatte ich für mich einen Plan gemacht, dass ich gesagt habe, ich fahre einfach in dem Jahr so viele Rennen, wie es einfach nur geht. Also um ein Beispiel jetzt zu geben, ich bin im Frühjahr Tirreno gefahren, vorher die Vorbereitungsrundfahrten, dann bin ich eigentlich bis auf Lüttich und Frankfurt, bin ich alle Klassiker gefahren. Bin dann gefahren den Giro, bin die Tour de Suisse danach gefahren, bin die Tour de France gefahren und bin die Vuelta gefahren.
Das heißt, du musstest eigentlich gar nicht mehr trainieren, weil du sowieso jeden Tag ein Rennen hattest?
Also ich bin ziemlich sicher, dass ich in dem ganzen Jahr nicht ein Intervall im Training gefahren bin, weil ich einfach so viele Rennen gefahren bin.
Wahnsinn.
Bin dann die 6-Tage-Rennen gefahren und habe mein letztes Rennen war dann nicht in 2008, sondern im Januar 2009, das Berliner 6-Tage-Rennen. Und kann mich noch heute erinnern, wie beim Frühstück, ist ja beim 6-Tage-Rennen ist ja 14 Uhr Frühstück, im Hotel gesessen habe und habe zu mir selbst gesagt, Gott sei Dank, heute Abend oder morgen ist es vorbei. Also ich bin wirklich so geplant, so viele Rennen gefahren, dass ich auch danach niemals wieder den Gedanken gehabt habe, wäre jetzt schön, nochmal ein Radrennen zu fahren. Also
okay, gut.
Ich habe wirklich, ich habe es dann ausgereizt bis zum bitteren Ende.
Aber richtig.
Oder drüber hinaus.
War 2008, ich habe es noch irgendwo gehört oder gelesen, war das dein Jahr, wo du auch die meisten Kilometer gefahren bist?
Genau.
Das waren knapp 50.
Ja, 49.500.
Wahnsinn.
Ich hätte gerne noch die 500 gefahren, aber ich habe es nicht mehr geschafft dann.
Wahnsinn. Irre. So, dann Januar 2009 ein letztes Rennen, richtig? Aber wie war dann, da war es nicht 2008, sondern 2009 eigentlich? Wie ging dann so, dann?
Ja, ich hatte so ein paar.
Wie ging das Jahr dann weiter?
Ich hatte so ein paar Vertrauenspersonen, ehemalige Radprofis oder väterliche Freunde. Mhm. Und die habe ich natürlich gefragt, wie war das denn für euch, als ihr aufgehört habt? Und alle haben irgendwie gesagt: Du, das normale Leben stinkt. Das ist nicht mehr so schön, wie es als Radprofi war. Und eigentlich haben die mir alle so ein bisschen Angst gemacht. Und haben gesagt, du, das ist echt ein Risiko, dass du in so ein schwarzes Loch fällst. Weil als Aktiver hast du halt ständig emotionale Aufs und Abs. Sei es eine Bergetappe, wo du denkst, oh, ich habe so viel Angst davor, dass ich die Karenzzeit nicht schaffe und du schaffst das. Dann kommst du ins Hotelzimmer und denkst dir, oh, habe ich doch heute was Schönes geschafft und du hast ein Glücksgefühl.
Mhm.
Oder du hast total versagt im Rennen und bist total niedergeschlagen. Aber du hast emotionale Aufs und Abs. Und die haben ja alle gesagt, im normalen Leben wirst du das so nie wieder empfinden.
Mhm.
Und ich dachte, okay, was kann man jetzt dagegen machen? Und dann habe ich einfach 5 Jobs erstmal im ersten Jahr gleichzeitig angenommen, weil ich Angst hatte, eben dass mir das passieren könnte und habe mir gedacht, wenn ich mich einfach zu baller mit Arbeit, dann wird mir das wohl nicht passieren.
Und
ich bin sozusagen am Dienstagnacht bin ich mein letztes Rennen gefahren und bin am Donnerstag früh in den Flieger gestiegen und bin zur Tour of Qatar gefahren und habe sozusagen als Sprintberater für Team HTC Highroad angefangen. Hatte dann André Greipel, Mark Cavendish, Rancho, Lee Howard. Also eine tolle Truppe mit exzellenten Rennfahrern und war dann danach noch bei der parallel noch bei der UCI, war Markenbotschafter bei Canyon, Markenbotschafter bei Rudy Project und hatte halt immer ständig zu tun.
Und warst auch unterwegs, ne? Also du hast jetzt nicht auf einmal zu Hause gesessen, nee. 7 Tage.
Und hab halt einfach auch zu mir gesagt, okay, jetzt riech mal in diese ganzen verschiedenen Bereiche rein und hab irgendwann dann einfach runter sondiert und aussortiert die Sachen, die mir weniger Spaß machen und bin letzten Endes dann bei Canyon hängen geblieben, weil das war so für mich dann der Job, wo ich gesagt habe, da finde ich mich am meisten wieder und der macht mir am meisten Spaß.
Und wo du auch heute ja noch bist.
Genau.
Und das, wie lange hat das gedauert, diese Sondierung der...
Na, ich würde sagen 5 Jahre.
Okay. Mhm. Aber das heißt, du bist wirklich gar nicht, du hattest gar keinen Dip... Kein emotionales, wo du gesagt hast, du oder was ich so ein bisschen nach, ich falle in ein Loch oder sowas.
Ich glaube, ich hatte Glück eben, weil insbesondere bei HTC Highroad Columbia hatten wir halt so eine Truppe, die haben halt auch jede Woche 2-mal gewonnen. Und dann hattest du aus einer anderen Perspektive, aber hattest du immer noch Erfolgserlebnisse. Und so mit jungen Fahrern zusammenzuarbeiten, macht ja auch Spaß. Die waren alle unterschiedlich und da hat man auch so viel Neues gelernt, sodass ich eigentlich mich selbst beschützt habe vor diesem Loch, weil immer mit guten Leuten unterwegs war.
Ja, richtig gut. Was würdest du jetzt Profis, bei denen absehbar ist, dass die Karriere irgendwann demnächst mal endet, was würdest du denen raten, um genau das gut hinzukriegen, so einen Übergang?
Ich kann eigentlich nur raten, finde etwas, was du mit Leidenschaft ausübst, weil darum geht es ja eigentlich, dass man, es gibt ja diesen alten Witz, Ich geh gern zur Arbeit. Ich gehe auch gern wieder von der Arbeit nach Hause, nur die Zeit dazwischen.
Und Arbeit kann aber auch den ganzen Tag versauen.
Und ich glaube, für einen Radprofi, der ja unheimlich selbstständig sein kann und an der frischen Luft ist und die schönsten Plätze eigentlich der Welt sehen kann, ist es wirklich wichtig, dass er danach was findet, was er wirklich mit Leidenschaft ausübt. Mhm. Das ist so wichtig.
Wie sieht dein Alltag heute aus? Und auch, stelle ich direkt mit die Frage, auch dein Job bei Canyon, du unterstützt ja auch das Frauenteam.
Jo, also offiziell ist meine Jobbeschreibung Canyon Pro Sport Manager Rot. Also bin ja irgendwann von dieser Markenbotschafter-Tätigkeit, auch denn natürlich durch die Tatsache, dass mir selbst auch klar wurde, mit der Doping-Vergangenheit ist es schwierig, als Markenbotschafter tätig zu sein. Dann hatte ich wirklich eine Auszeit, wo ich dann mal 4 Jahre komplett draußen war, was vielleicht auch gut war. Zur Selbstreflexion, um vielleicht auch zu erkennen, was hat man selber falsch gemacht.
Wann war das?
Da war von Mitte 2013 bis 2019. Mhm. Und Canyon hat mich dann aber relativ schnell angesprochen und hat gesagt, wir würden dich gern zurückholen, weil diese Doping-Vergangenheit, die ist halt einfach als Fakt da. Aber wir sehen halt auch die Person und wir sehen auch, wie du dich hier in der Firma eingebracht hast und wie du eigentlich uns geholfen hast als Canyon und wie wir dir helfen konnten.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, ja, finde ich prima, aber
wow,
so ein Markenbotschafterjob ist ja letzten Endes ein Grüß-Onkel-Job. Habt ihr nicht einen richtigen Job für mich? Und dann ging es damals so los, dass Canyon mehr und mehr auch große Teams, World Tour Teams unterstützt hat. Und der Roman Arnold, der hatte halt diese Vision zu sagen, lass uns doch Sponsoring mal anders sehen als nur ein Sponsor, der Kohle gibt, der Material gibt. Am 1.1. ist alles da und dann viel Spaß, macht mit dem Material das Beste draus. Lass uns das doch mal als Partnerschaft sehen. Also wir sind Partner vom Team, das heißt Canyon in dem Fall stellt pro Mannschaft oder vielleicht auch für zwei Mannschaften eine Person, die ist sozusagen ein Team-Liaison-Manager, der ist einerseits fürs Material zuständig, der ist aber auch für Feedback zuständig, der ist auch für Neue- und Weiterentwicklung zuständig. Also dieses ganze Thema, so ein Rennfahrer und auch vor allem diese Mechaniker, die Head Mechanics, die arbeiten ja jeden Tag an den Rädern und die haben so ein tolles Feedback. Wenn man das ernst nimmt, da kann man eigentlich für Neuentwicklung so viel wieder lernen.
Mhm.
Und diese Schnittstelle zwischen R&D-Department bei Canyon, den Teams und dem Pro-Sport-Department, was jetzt letzten Endes dafür Sorge trägt, dass immer genug Material vorrätig ist, die Schnittstelle bin ich jetzt.
Cool. Was musst du da, wie kann man sich das vorstellen? Fährst du, bist du dann jetzt wieder eigentlich nur noch auf Rennen unterwegs oder bezieht sich das vor allen Dingen dann auf das Frauenteam oder also bist du die Schnittstelle zu mehreren Teams?
Also Canyon macht momentan zwei Männer World Tour Teams, IPC in De Koning und Movistar Männer und drei World Tour Teams bei den Frauen, also auch Movistar Frauenteam, das Canyon SRAM Sonder Crypto Women Racing Team und De Koning Phoenix, was sozusagen das Frauenteam der Rothoff-Brüder, das Äquivalent zu IPC in De Koning ist. Also allein schon die Tatsache, dass Canyon drei Frauenteams und nur zwei Männerteams hat, ist ja, glaube ich, schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und meine direkten Teams sind halt Movistar, Männer, Frauen und Canyon SRAM Sonder Crypto. Und seitdem ich dabei bin, hat sich halt auch eine sehr enge Beziehung zu Ronny Lauke, dem Teammanager von Canyon SRAM Sonder Crypto, entwickelt. Und da bin ich jetzt mehr oder weniger nicht nur Materiallieferant, sondern da bin ich eigentlich auch so im weitesten Sinne Berater, habe auch eine Lizenz als sportlicher Leiter. Und wenn dann so kleinere Rennen sind, wie zum Beispiel deutsche Meisterschaften, dann komme ich da auch schon mal zum Einsatz und fahre beim Zeitfahren hinter der einen oder anderen hinterher. Und das hilft mir natürlich auf der einen Seite, an dem modernen Radsport dran zu bleiben. Mhm. Ich sehe halt diese Entwicklung, wo das hingeht und kann natürlich auch mit in gewisser Weise Einfluss nehmen bei unserer Entwicklungsabteilung. Wo geht der Sport hin? Was hat die Konkurrenz? Wo sollten wir unser Augenmerk drauflegen in Zukunft? Das ist halt ein schöner Job. Und dadurch, dass ich ja sowieso materialaffin immer schon war und da im weitesten Sinne jetzt mein Hobby zum Beruf machen konnte.
Herrlich.
Das zweite Mal.
Bist du viel unterwegs dafür?
Ich versuche so 60 Tage im Jahr bei den Teams zu sein.
Okay.
Sei das Trainingslager, sind teilweise Vorbereitungsrennen. Also eigentlich muss ich gar nicht zum Beispiel bei der Flandern-Rundfahrt oder bei Paris-Roubaix vor Ort sein, weil ich natürlich trotzdem gerne bin. Aber diese entscheidenden Rennen sind ja eigentlich die ersten Pflasterrennen. Also Waregem, Harelbeke, De Panne, wo das erste Mal sozusagen mit dem neuen Material dann über Pflaster gefahren wird. Und da ist es halt wichtig, dass jemand vor Ort ist, dass er sofort das Feedback frisch vom Mechaniker bekommt und von den Athleten, um dann zu sagen, okay, es funktioniert, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Oder ne, wir müssen da echt zum Beispiel an an dieser Kombination Rahmen, Laufrad, Reifen, ist ja so wichtig bei Frühjahrsklassikern. Und das kannst du wirklich an keinem CAD-Computersystem simulieren. Da musst du halt wirklich vor Ort sein.
Mhm. Und jetzt bei der Tour de France der Frauen, was machst du da vor Ort?
Also dieses Jahr war wirklich das erste Mal, dass ich jetzt in so einer Beobachterrolle war. Mhm. Also die erste, ich war seitdem die Tour de France Femme oder Tour de France Femme avec Swift, seitdem die wieder ins Leben gerufen wurde, vor 4 Jahren, war ich jetzt jedes Mal dabei. Die ersten 3 Mal sogar im Renndienstwagen. Zum Anfang im 1. mit dem Ronny Lauke, dann sind wir irgendwann in den 2. Renndienstwagen gewechselt. Und dieses Jahr waren wir da möglich, weil das Team jetzt auch genug sportliche Leiter hat. Also wir waren jetzt mit 4 sportlichen Leitern vor Ort.
Okay.
Plus der Ronny und ich. Und da konnten wir dann wirklich den Luxus uns leisten, mal einen Tag vorweg zu fahren oder einen anderen Tag mal einfach im Bus mitzufahren und dann am Screen die Etappe mitzuverfolgen. Um ehrlich zu sein, siehst du halt sozusagen von außen deutlich mehr, als wenn du im Renndienstwagen bist. Weil dann hast du manchmal schlechte Verbindungen und dann kommst du ins Ziel und musst erstmal fragen, wer hat denn gewonnen?
Okay. Ja. Du hast gerade sehr bescheiden gesagt, du bist materialaffin. Ich habe gehört, du hast über 100 Rennräder.
Mhm.
Findest du, das kann man schon als materialaffin bezeichnen?
Ja, ist schon ein bisschen krank, ja.
Du hast eine Wohnung dafür extra angemietet. Wie groß ist die?
Zu klein für die Räder.
Wie sieht denn das aus? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man 100 Räder, ist das ein Chaos oder ist das sortiert? Nee. Oder wie sieht das aus?
Also ich würde sagen, es ist kein Chaos. ist jetzt nicht Messi-mäßig. Also da hat schon alles irgendwie so seinen Platz.
Was sind das für Räder?
Also ich bin zum Beispiel ein Riesenfan 70er, 80er Stahlräder. Natürlich habe ich fast alle meine Räder, die überlebt haben, versucht zu behalten. Und bin jetzt in dem Sinne kein richtiger Sammler. Also ein Sammler, ein Rennradsammler, der sammelt ja Sachen, die richtig viel Wert haben. Ich sammle nur Sachen, die ich immer schon gut fand und mir nur früher nicht leisten konnte. Also ich fand Eddy Merckx Räder immer toll. Hatte sogar in meinem ersten Jahr als Amateur in der DDR-Nationalmannschaft habe ich ein Eddy Merckx Straßenrad bekommen. Und ja, da habe ich von diesem Modell jetzt einige. Und erfülle mir so ein bisschen die Träume, die ich früher mir nicht leisten konnte.
Schön. Und fährst du selbst, aber du fährst natürlich nicht 100 Räder, nehme ich an?
Nee, also eigentlich werden die gar nicht gefahren. Nee.
Wie viele Räder fährst du selbst?
Ich habe eigentlich 3 Räder in der ständigen Nutzung. Dann nochmal dieselben 3 auf Mallorca, wo wir schon seit etlichen Jahren so ein zweites Domizil haben, ein Ferienhaus. Und weil ich einfach hasse, mit Fahrrad zu fliegen, habe ich dann nochmal dieselben. Also eigentlich fahre ich einen Ultimate, einen Aeroad und ab und zu fahre ich auch mal Grel, also Gravelrad.
Ja.
Aber irgendwie bin ich so ein Rodi. Also auf der Straße, auf dem Asphalt läuft es halt doch deutlich besser als im Gelände.
Wie viele Kilometer fährst du jetzt noch so im Jahr?
Tatsächlich zu viel. Also ich hatte letztes Jahr nochmal 26.000 und bin dann aber für mich selber auch zu dem Entschluss gekommen, dass das einfach jetzt auch mal langsam Zeit ist, zu reduzieren.
Auf 25.000?
Nee, also ich wollte eigentlich am liebsten auf die Hälfte.
Okay.
Und
lass mich raten.
Schaffe ich nicht.
Wie viel hast du dieses Jahr schon?
Ja, ich habe jetzt schon fast die Hälfte. Und wir sind jetzt im August.
Hm.
Also ich denke mal, wird wahrscheinlich auf 18, 19 rauslaufen.
Okay. Naja, aber das ist ja schon ordentlich reduziert.
Ja.
Aber wieso möchtest du es reduzieren?
Naja, ich muss sagen, ich bin glücklicher Opa und da ist einfach zu wissen wir ja alle, Radfahren ist zeitintensiv und ist jetzt auch nicht mehr so bei mir, wenn ich 100 Kilometer am Stück fahre, dass ich danach keine Pause bräuchte. Also so auf der Couch mal so ein Powernap, den gönne ich mir dann schon. Und irgendwann stimmt das Verhältnis einfach nicht mehr zwischen dem Aufwand, dem Ergebnis. Also ich merke, dass ich jedes Jahr zum Beispiel 3% schlechter werde, mindestens. Und wenn ich jetzt einen 30er-Schnitt fahren will, dann ist es halt so, dass ich danach müde bin. Und ja, dann meine Frau, die ist zum Beispiel mit Leib und Seele Oma und die fährt mindestens einmal die Woche, wenn nicht zweimal, fährt die nach Köln, um die Enkel zu sehen. Und ja, ist für mich halt, geht so ein bisschen das Herz auf, wenn ich die Jungs dann sehe. Schön. Und das wird jetzt für mich irgendwie wichtiger.
Aber das klingt doch sehr, dass du machst einen sehr glücklich, zufriedenen, ausgeglichenen Eindruck. Herrlich.
Ja.
Das kann man, besser kann es doch gar nicht sein. Letzte Frage. Was ist deine liebste Radstrecke, wenn du jetzt privat fährst? Also wenn du sagst, du hast jetzt irgendwie Bock 100 Kilometer, oder müssen, ist egal wie lang, aber was ist für dich das schönste Radfahren? Ist es auf Mallorca oder ist es irgendwas in Deutschland oder ganz woanders?
Ganz ernst, also ich habe schon einiges auf der Welt ausprobiert, aber ich fühle mich nach wie vor am wohlsten auf Mallorca. Mhm. Und kurioserweise bin ich auch so ein totales Gewohnheitstier. Also mir würde jetzt nichts ausmachen, wenn ich eine Woche auf Mallorca bin, siebenmal dieselbe Runde zu fahren.
Was ist das für eine Strecke?
Hügelig, also ich fahre zumal, zum Glück sind es von mir, wenn ich jetzt in eine Tramontana auf Mallorca fahren würde, sind es mindestens 120 oder 130 Kilometer. Mhm. Sodass eigentlich so diese Welt der Schmerzenzone, die Bergzone, da komme ich eigentlich gar nicht mehr hin.
Mhm.
Und ich fahre tatsächlich ganz unheimlich gerne diese Küstenstraße, Calapi, Sarapita, wenn es sein muss, Cisaline, Santani, mhm, und dann so diese kleinen Wege dann auf Campos, Jukmajor zurück.
So eine Runde?
Die hat ungefähr dann 100 Kilometer.
Okay.
Aber ich habe auch kein Problem, ein paar Abkürzungen zu nehmen, dass ich auf 60 komme.
Mhm.
Aber da kannst du so viele kleine Wege fahren, dass du eine Woche auf Mallorca bist und niemand sieht dich. Also
yeah,
das da braucht ihr eine Weile, um diese Wege auszuprobieren und kennenzulernen. Aber ja, so gerade so diese, sagen wir mal, Steilküste da Richtung Calapi, da fahre ich unheimlich gerne lang.
Ja, das glaube ich.
Auch im Sommer hast du da immer so ein bisschen vom Wasser, ein bisschen frische Luft, ein bisschen so eine Meeresbrise. Und dann ist selbst im Sommer bei 32, 33 Grad, hast du immer das Gefühl, dass du noch so ein bisschen Sauerstoff bekommst.
Ja, du kannst ja auch echt sehr herrlich, ich bin auch relativ viel auf Mallorca, das kannst ja echt das ganze Jahr über eigentlich wunderbar erfahren.
Wobei ich merke jetzt bei mir, dass mir Hitze, früher, ich war ein richtiger Hitzefahrer, aber das macht mir jetzt mehr aus als früher. Also wenn's nach mir geht, dann würde ich eigentlich den Juli und August meiden.
Ja, gut, verständlich. Schön, dass du trotzdem heute hat es gefühlt 35 Grad im Studio, im Studio auch mindestens so viel wie draußen. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Und ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch.
Ja, danke.
Das war die aktuelle Junk Miles-Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles-Podcast generell ganz anständig findest, abonniere uns gern auf den gängigen Podcast-Kanälen.
Richtig glücklich machst du uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Junk Miles Donnerstag.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.